Im fertigen Rechtsstaat ist das ganze Leben haarklein rechtlich geregelt. Ich habe das eingangs schon gesagt mit diesem Scherz von wegen, Mann geht mit Hund im Park, wie ist die Rechtslage? Was du machst, es sind Rechtsverhältnisse. Du setzt dich in der Wirtschaft mit einem Hintern auf den Stuhl, dann sind Rechtsverhältnisse eingegangen. Du hast dann schon einen Vertrag mit dem Wirt, du weißt gar nichts davon. Du stehst unter der Möglichkeit des Hausfriedensbruchs, weil du dich in einem Gebäude aufhältst, das wem gehört. Und. Alles ist haarklein geregelt, wo du hinschaust. Wenn du das Internet aufmachst, 1000 Rechte sind da schon unterwegs, Pflichten, 1000 Urhebergeschichten, die du verletzen oder nicht verletzen kannst. Das Recht, das Leben ist haarklein rechtlich geregelt. Aber das ist kein Widerspruch zur Freiheit. Denn Freiheit ist überhaupt nichts anderes als nicht Befehle, sondern eigene Interessen im Rahmen des Erlaubten zu betätigen. Dann schauen wir uns mal die fundamentalen Rechte an. Die Grundrechte, die obersten. Auf denen dann die ganze weitere Rechtsordnung aufbaut. Und es sind eigentlich zwei Prinzipien, die lustigerweise im Grundgesetz ganz weit voneinander entfernt stehen. Aber es macht nichts, das sind die beiden grundsätzlichen. Das erste Grundrecht ist eben die Freiheit. Die Freiheit der Person. Jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Ich mache, um die Geschichte von gerade noch deutlich zu machen, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Also auch da steht schon, die Freiheit ist unverletzlich, aber natürlich nicht unbeschränkt. Und die Beschränkung der Freiheit darf nur durch Gesetze geschehen. Also, was wird da eigentlich für ein Recht erlassen? Wenn ein Grundgesetz beschlossen und dann veröffentlicht wird, ein Grundgesetz, in dem im Artikel 2 eben das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit festgehalten ist. Da wird erstmal von der Staatsmacht jedem Bürger zugestanden, du darfst machen, was du willst, soweit du nicht das Recht anderer zu machen, was sie wollen, verletzt. Oder das Grundgesetz oder das Sittengesetz. Noch ehe irgendeine Erinnerung dran laut wird, warum die verschiedenen freien Willen eigentlich sich einander ins Gehege kommen könnten. Warum also die Freiheit des einen wirklich an die Freiheit des anderen hinstößt, wird schon gesagt, wenn sie hinstößt, ist es vorbei. Frei bist du nur so weit, wie du die Freiheit anderer nicht verletzt. Also da wird schon ein konfliktträchtiges Verhältnis dieser freien Personen angesprochen, ohne dass noch irgendein Grund dafür zu sehen wäre, warum es einen Konflikt geben könnte. Interessant ist dann ja schon, du bist der Träger, du bist, und jeder Bürger wird so definiert vom Recht, du bist der Träger des Rechts freier Person. Also des Rechts, Anführungszeichen, freie Person zu sein oder des Rechts freier Personen. Du darfst deine Persönlichkeit entfalten, aber nur so weit, wie du andere in derselben Entfaltung ihrer Persönlichkeit nicht verletzt. Wo das Recht anderer losgeht, hört dein Recht auf. Wo das Recht anderer losgeht aber, ist darin nicht definiert, ist ja klar, merkt man ja. Das, wo das Recht anderer losgeht und wo deins aufhört, das regeln andere Gesetze. Das Gesetz teilt dir also zu, du darfst dich frei bewegen in dem Rahmen, den das Gesetz dir setzt. Und jedes Verhältnis zu anderen ist ein Verhältnis, das du zum Gesetz hast, das über dich wacht. Wenn du mit anderen was anstellst, was das Gesetz nicht erlaubt, dann ist das Gesetz verletzt. Und dann musst du dich vor dem Gesetz rechtfertigen. Jetzt ist es mit der freien Betätigung so eine Sache. Im luftleeren Raum ist der freie Wille unschädlich. Jeder kann wollen, was er will, solange er nichts tut. Kaum geht es an die Wirklichkeit des freien Willens, an die wirkliche Betätigung der Person zugestandenen Freiheit, ist es ein Bezug zur praktischen Welt, zur äußeren Welt. Und wie weit reicht da deine Freiheit? Die Freiheit in Bezug auf die Dinge des Bedürfnisses, auf die nützlichen Sachen, auf die Welt der Mittel und Instrumente. Insofern kommt das zweite wichtige Grundrecht. Das zweite wichtige Grundrecht, und es ist eigentlich ist es die materielle Ausführung der Freiheit der Person. Die Freiheit der Person ist ein ätherisches Gebilde, ohne das zweite Grundrecht. Und das zweite Grundrecht heißt, das Eigentum ist gewährleistet. Das wird allerdings zuerst unter Nummer 14 angeführt und dazwischen gibt es die Religionsfreiheit und auch meinen darf man. Aber egal, das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Und das Eigentum ist eigentlich, da hat der Hegel recht mit seinem Zeug, der freie Wille braucht eine Sphäre seiner Betätigung. Und wenn schon das Recht des Individuums heißt, du darfst in deinem Interesse, deinen Anliegen nachgehen, wie du willst, dann heißt die materielle Seite der Freiheit, du darfst verfügen über Dinge, sofern sie in dein Eigentum fallen. Es ist eine gewaltsame Definition der äußeren Welt als alles, was es gibt, gehört irgendwem. Und gehören hat die Bedeutung über das, dieses oder jenes oder irgendwas, darf nur der Wille verfügen, der sich der Eigentümer dieser Sache nennen kann. Der darf allerdings ausschließlich darüber verfügen. Nur er darf verfügen. Niemand darf das gebrauchen oder benutzen, außer demjenigen, dem es gehört, oder wenn der Besitzer es einem anderen genehmigt. Jetzt ist klar, das Ganze als Rechtsverhältnis verordnen, ist die Definition einer gesellschaftlichen Beziehung der Menschen zueinander. Denn als Recht, als Eigentumsrecht, ist die Sache überhaupt nur interessant, wenn das Recht über irgendwas, über Dinge der äußeren Welt verhängt wird, die nicht nur von mir, sondern auch von anderen gebraucht werden. Man stelle sich vor, irgendwas wird nur von mir gebraucht und es will auch bloß ich haben. Da brauche ich keinen staatlichen Eigentumsschutz dafür. Das will ja sowieso niemand. Oder ich bin ein mittelalterlicher Bauer und lebe in einer Einöde. Da verfüge ich auch frei nach meinem Willen über die Äcker und über die Ziegen, die ich da habe und was immer. Ja, solange kein anderer kommt und es will, kann man gar nicht sagen, dass es im gesellschaftlichen Sinn Eigentum ist. Es ist ja bloß äußere Natur und ich mache damit, was ich will. Und ein anderer menschlicher Wille ist dabei gar nicht im Spiel. Wenn also irgendwo Eigentum eine Rechtsform ist, dann reden wir nicht davon, dass der Mensch mit einem Ding allein ist, sondern dass der Mensch mitten in einer Gesellschaft, wo dieses Ding nicht nur von ihm, sondern auch von anderen gebraucht wird, das Recht zugesprochen kriegt, er darf mit ihm allein sein. Er darf mit ihm verfahren, wie wenn er allein auf der Welt wäre. Somit trennt das Recht auf Eigentum das Bedürfnis von seinem Mittel. Ja? Das Recht auf Eigentum trennt das Bedürfnis von seinem Mittel, soll heißen, ein Bedürfnis habe ich wohl, das Mittel gehört aber wem anders. Einer hat Hunger und die Äpfel liegen in der Auslage, aber es gehört einem nicht. Einer braucht eine Wohnung, aber die gehört wem anders. Das Eigentum trennt Bedürfnis von seinem Mittel und es trennt die produktive Arbeit vom Verbrauch. Einer stellt was her, was er herstellt, gehört ihm und der, der es braucht, ist ein anderer und kriegt es nicht. Nicht, natürlich, es sei denn, er entschädigt den Eigentümer eigentumsmäßig für das Produkt oder das Ding, das der Eigentümer aufgibt und stellt ihn eigentumsmäßig gleich gut. Also er tauscht und gibt ihm Geld für sein Eigentum. Dadurch wird, durch das Eigentumsrecht, wird in der Gesellschaft aller Nutzen, alle Bedürfnisbefriedigung, hinter das Verfügungsrecht zurückgesetzt. Alles Bedürfnis darf zum Zug kommen, aber nur, wenn es die Ansprüche, die aus dem Verfügungsrecht erwachsen, befriedigt. Sonst nicht. Und damit wird das Haben zu einem Zweck für sich. Damit wird das Erwerben von Verfügungsrechten, primitiv gesprochen und in die wirkliche Welt geschaut, das Erwerben von Geld wird zu einem selbstständigen Zweck. An und für sich hat man bloß Bedürfnisse. Aber wenn man Bedürfnisse bloß befriedigen kann, dadurch, dass man Eigentümerrechte zufriedenstellt, muss man selber über Eigentum verfügen. Muss man selber Eigentümerrechte erwerben. Und jetzt entsteht tatsächlich ein allgemeiner gesellschaftlicher Zweck. Nämlich, jeder und alle müssen hinterm Geld her sein. Jeder und alle müssen sich Verfügungsrechte erwerben. Und alle Produktion, alle Herstellung nützlicher Dinge wird dadurch auch dem Zweck subsumiert, dem Zweck untergeordnet. Es muss dafür taugen, dass man damit Geld erwirbt. Nützliche Arbeiten, von denen es manches gäbe, wenn es kein Geld dafür gibt, unterbleiben sie. Man kennt es im Augenblick vor allen Dingen aus der Pflege. Krankenpflege, Altenpflege, Kinderbeaufsichtigung und vieles Felder. Nützliche Arbeiten gäbe es viel, aber wenn es kein Geld dafür gibt, tut sie auch keiner, weil es ist ja klar, in einer Welt des Eigentums muss man selber Eigentum erwerben, sonst kann man seine Bedürfnisse nicht befriedigen. Also die Bedürfnisse sind hinter das Eigentum zurückgesetzt und dadurch ist tatsächlich den Leuten ein allgemeiner Zweck oktroyiert. Wichtig, mein erster Satz hieß, das Recht schreibt keinem Menschen die Zwecke vor, war vorhin die Rede, sondern nur die Wege ihrer Betätigung. Die Zwecke dürfen die Menschen selber haben, aber die Wege der Betätigung werden vorgeschrieben. Jetzt lernen wir, dadurch, dass die Wege der Betätigung vorgeschrieben werden, nämlich ihr müsst euch als Eigentümer betätigen und fremdes Eigentum respektieren. Dadurch werden ihnen tatsächlich die Zwecke vorgeschrieben. Immer noch ist es kein Widerspruch zur Freiheit. Denn immer noch ist es so, dass der Materialismus der Leute nicht verboten, sondern in Anspruch genommen wird. Immer noch beteiligt sich jeder am Wirtschaftsleben. Natürlich nur aus eigenem Antrieb, weil er Geld braucht für seine Bedürfnisse. Aber dass alle nichts anderes als Geld im Sinn haben, dass Gelderwerb, Geld haben, Geld vermehren, Geld arbeiten lassen, dass das selbstständige Zwecke sind, das ist wirklich ein Produkt der Eigentumsordnung. Und insofern schreibt das Recht, dass niemanden Befehle erteilt, sondern bloß die Wege der Verfolgung eigener Interessen vorschreibt, schreibt das Recht den Menschen dann doch die Interessen vor.